Ein herzliches Willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Professor Emo und mit dabei an meiner Seite ist heute Florian.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch.
Und heute haben wir die liebe Anja an unserer Seite.
Ja, dann sage ich gleich mal Horrido und Weidmanns Heil.
Und sie ist als Hobby ist sie Jägerin. Und sie wird uns heute auch ein bisschen was darüber erzählen. Und da starten wir auch gleich schon mit der ersten Frage. Und zwar, wie wird man Jäger?
Ja, spannende Frage. Der Einstieg kommt meistens dadurch, dass man jemanden kennt, der bereits auf Jagd ist. Oder weil man vielleicht ein forstwissenschaftliches Studium macht. Bedingung ist auf jeden Fall, dass man eine Jagdschule besucht hat. Man kann da wählen zwischen 3-Wochen-Kursen, die es mittlerweile ja doch recht häufig gibt. Was natürlich wahnsinnig viel Stress ist, weil das Wissen das gleiche ist, wie es äquivalent in einem 1-3-monatigen Kurs, komische Wortverbindung, wie es das auch gibt. Man sagt ja nicht umsonst, das ist das grüne Abitur und das lässt schon so ein bisschen erahnen, dass es um wahnsinnig viel Wissen geht, was man sich da aneignet. Und 3 Wochen sind echt mega kurz. Ich ziehe wirklich den Hut vor denen, die das schaffen. Und um Jäger zu werden, braucht man eben zum einen diese Prüfung, die sowohl aus einem theoretischen Teil besteht und eben auch aus einer Prüfung, die man praktisch macht. Praktisch heißt dann, es ist eine mündliche Prüfung und eine Schießprüfung. Also da kann auch nochmal ganz schön viel daneben gehen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann hat man zumindest erstmal die Grundvoraussetzungen geschaffen und dann braucht man noch ein Revier, in dem man jagen gehen kann. Das wäre dann der praktische Teil, der sich dann anschließt an die Schule.
Und wieso genau wolltest du Jäger werden?
Tja, warum wollte ich Jägerin werden? Eigentlich war es so, dass ich immer Anglerin war. Und dann sind wir ins Gebirge gezogen und da waren die Möglichkeiten mit dem Angeln schon mal nicht mehr so toll und auch der Erfolg beim Angeln war wesentlich kleiner, als wenn mein Mann, der als Jäger schon sehr fleißig unterwegs gewesen ist, ein bisschen Strecke gemacht hat. Und ursprünglich haben wir immer gesagt, ich mache die Vorspeisen und er macht den Hauptgang. Irgendwann wollte ich aber auch gerne den Hauptgang mit servieren. Und wir wollten beide mehr Zeit miteinander verbringen, weil unsere Kinder nicht mehr ganz so klein waren. Und da habe ich mich dann einfach ganz spontan entschlossen, so der nächste Jagdkurs, das ist meiner.
Und wo macht man so einen Jagdschein?
Das ist auch wieder unterschiedlich. Es gibt Jagdschulen, die privat sind und es gibt auch Jagdschulen, die sind dann eher so mit angeschlossen an die forstwirtschaftliche Ausbildung. Das sind oft Kooperationen und es gibt noch extra Schießschulen und sogar Online-Anbieter gibt es. Also man hat eine unwahrscheinliche Fülle, wie man das machen kann. Wichtig ist, dass mindestens 120 Lernstunden absolviert worden sind in der Theorie. Plus das, was in der Schießausbildung dann noch kommt.
Was für Eigenschaften braucht man als Jäger?
Ha, das ist natürlich jetzt wieder eine tricky Frage. Das Gesetz hat da ein paar wirklich tolle Formulierungen geschaffen im Sinne von Zuverlässigkeit und dann darf man keine psychischen Erkrankungen haben. Also das ist sehr breit gefächert. Aber wenn ich jetzt mal von den menschlichen Eigenschaften ausgehe, also das, was ich so im täglichen Erleben mir wünsche von Jägern, ist, dass sie ruhig und besonnen sind, dass sie konzentriert dabei sind, gerade wenn wir mit Waffen unterwegs sind. Da geht es eben tatsächlich um Leben und Tod und nicht nur um das Leben von Tieren, sondern eben auch von Menschen, die sich vielleicht in der Nähe aufhalten. Also ein gutes Fachwissen gehört natürlich auch dazu, um Schonzeiten einzuhalten, um zu entscheiden, welche Munition muss ich vielleicht verwenden, je nachdem, was ich gerade für eine Jagd mache. Derjenige sollte schon zuverlässig sein, er sollte auch ein Teamplayer sein, gerade wenn man gemeinschaftlich unterwegs ist. Es gibt ja die Einzeljagd und es gibt auch die Jagd, wo man in Gemeinschaft unterwegs ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig da. Und dass man eben auch bereit ist, diese gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, ist auch sehr wichtig.
Ist, also ein Jäger ist jetzt, arbeitet er jetzt alleine oder arbeitet er für irgendjemanden?
Du hast in Deutschland sowohl Jäger, die in der Freizeit arbeiten oder jagen, je nachdem, wie du das jetzt sagen willst, die unterscheiden sich nochmal als Begeher in den Staatsforsten zum Beispiel. Es gibt aber auch Pächter und Pächtergemeinschaften, wo man jagen gehen kann. In der Regel wird das als BG-Schein beschrieben. Die Aufgaben und Pflichten und natürlich auch die Rechte sind sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ich jagen gehe. Und dann gibt es auch noch richtig angestellte Berufsjäger, die dann entweder bei einem Waldbesitzer zum Beispiel sind und dort dafür sorgen, dass die Wildbestände in einem ausgewogenen Maß sind, dass die den Wald an sich nicht beschädigen. Das ist zurzeit ein sehr großes Thema. Viele Wälder sind betroffen von den Trockenheiten, vom Borkenkäfer. Es wird sehr viel in den Waldumbau investiert, egal ob in Privatwäldern oder auch in den staatlichen Wäldern. Und da muss man natürlich immer schauen, dass die Triebe nicht abgefressen werden. Also da ist sehr viel zu beachten. Und das macht zum Beispiel auch den Unterschied aus zum Förster und zum Jäger. Manche vereinen diese zwei Berufsgruppen miteinander. Und der Förster, der ist im Grunde genommen für den Waldbestand, für die Bäume und die ganzen Pflanzen verantwortlich. Und der Jäger kümmert sich um den Bestand an Wild. Und egal, ob du als Freizeitjäger unterwegs bist oder eben als Berufsjäger, hast du dich an die ganzen Vorgaben zu halten. Aber wie gesagt, du hast auch unterschiedliche Rechte und Pflichten.
Ja, jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass du ja ein Hobbyjäger bist, in Anführungszeichen. Was ist jetzt der genaue Unterschied zu einem Berufsjäger?
Also ein Berufsjäger, der macht das tatsächlich, wie der Name schon sagt, je nachdem in Voll- oder Teilzeit, der ist richtig angestellt, der hat also einen Arbeitgeber und sein Job ist es tatsächlich, jeden Tag draußen zu sein, Hege zu betreiben, Maßnahmen sind das sozusagen mit aktivem Naturschutz, dass bestimmte Arten geschützt werden. Denke ich jetzt mal zum Beispiel an den Hamster oder auch Birkhühner. Also es gibt ja sehr viele Arten, wo es nicht mehr ganz so viel gibt, ne? Und je nach Region hat man da schon sehr mit zu tun. Und Hege bedeutet in dem Fall zum Beispiel, wenn ich jetzt mal bei den Rebhühnern bleibe oder bei den Birkhühnern, ich muss die invasiven Arten oder die Prädatoren ein bisschen im Griff haben. Also alles das, was zum Beispiel die kleinen Küken frisst. Da muss ich gucken, gibt es davon vielleicht zu viele. Damit ist natürlich ein Berufsjäger viel mehr noch beschäftigt als einer, der wie wir in der Freizeit unterwegs ist. Um vielleicht so ein bisschen zu sagen, wie das bei uns geregelt ist. Wir sind Begeher im Staatsforst. Das heißt, wir haben einen festen Ansprechpartner. Der ist sozusagen der Angestellte vom Staatsforst. Unser Danny vereint die Position sowohl von Forst und Jagd. Der ist also für alles mitverantwortlich. Der kümmert sich auf der einen Seite um den Waldumbau, gleichzeitig um die Tiere. Das heißt, es gibt einen Abschussplan. Der wird immer wieder neu aufgestellt. Man erfasst sozusagen, wie viel war Strecke im letzten Jahr. Strecke bedeutet in der Jägersprache, also wie viele Stücken wurden erlegt. Und anhand von diesen Informationen und das, was man eben weiß, wie die Reproduktionsrate ist, kann man in etwa neu ausrechnen, wie dann so ein neuer Abschussplan aussieht. Das heißt, man legt fest über einen gewissen Zeitraum, wie viel Stück Rotwild will ich erlegen, wie viel Stück Rehwild, wie sieht es aus mit Füchsen oder Kaninchen, Hasen, ne, was man eben alles noch so bejagen kann. Sauen, gerade Sauen sind ein großes Thema durch die ASP. Und so dass wir als Freizeitjäger aktiv beteiligt werden an der Erfüllung, aber wir haben eben keinen Muss. Da steht niemand da und sagt, du musst jetzt 3 Tage in der Woche dahin gehen. Na, der Berufsjäger, der geht so, wie wir alle jeden Tag unserem Tagwerk nachgehen, eben dann jeden Tag seinem Jägerhandwerk nach.
Ja, so ein Jäger hat ja auch bestimmt einiges an Ausrüstung, was er mitträgt bei seiner, ja, bei seiner Jagd. Kannst du mal ein bisschen was aufzählen, was du da so mit dir rumschleppst oder rumträgst?
Also ich glaube, die weiblichen Jägerinnen sozusagen, die tragen eine gefühlte 3-Raum-Wohnung in ihrem Rucksack mit sich. Das ist immer sehr schön anzuschauen, wie viel mehr wir Frauen mit uns mit schleppen, um für alles gerüstet zu sein. Aber ich denke, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen männlichen Vertreter, der da sehr gut ausgerüstet ist. Aber grundsätzlich brauchst du natürlich erstmal einen Rucksack. Der Rucksack sollte möglichst geräuscharm sein. Das heißt, sehr viele Jäger nutzen Materialien wie Loden, weil das einfach nicht so doll raschelt. Es gibt aber auch sehr moderne Rucksäcke, die noch wetterabweisender sind und wo auch darauf geachtet wird, dass das eben einfach leise ist. Das ist eigentlich schon mal so die Grundvoraussetzung für alles, was man so mit sich rumschleppen will, auch am Körper. Das heißt, es gibt Funktionskleidung, die aus Synthetikgewebe sein kann. Es gibt aber auch Lodenmaterial. Du hast Sommer- und Winterausrüstung. Im Grunde genommen können Jäger gefühlt immer Geld ausgeben. Es gibt Klamotten, die sind zeckenabweisend. Und wenn ich da eben sehr viel in meinem Revier habe, dann lohnt sich auch so eine Anschaffung. Was du auf jeden Fall haben solltest, ist eine Kopfbedeckung. Das kann ein Hut sein, das kann eine Schirmmütze sein, damit, wenn du am Ansitz bist oder durchs Revier läufst, einfach auch so ein bisschen gegen die Sonneneinstrahlung geschützt bist, sowohl wenn sie dir direkt auf den Kopf scheint oder du eben gegen die Sonne guckst, dass du einfach besser schauen kannst. Du brauchst eine Jacke mit einigen Taschen, wo du halt auch mal eine Patrone noch schnell mit reinzwicken kannst. Die meisten Anziehsachen haben von vornherein mehrere Funktionen, auch was die Optik angeht. Es ist ja wichtig, dass wir uns gegenseitig auch gut sehen können. Und da die Tiere zum Beispiel Orange und Rot selber nicht als Orange und Rot wahrnehmen, und das aber für uns eine gute Signalfarbe ist, haben sehr viele Jäger eben auch diese Signalfarben irgendwo integriert. Sei es als Hutband oder dass es eine Wendejacke ist. Also da sollte man schon auf gute funktionale Kleidung achten, die eben auch den Witterungsverhältnissen entspricht. Dann brauchst du in der Regel ein gutes Fernglas. Auch da gibt es 1000 Unterschiede. Ne? Da musst du wieder gucken, bist du eher in einem Waldrevier unterwegs oder eher in einem Feldrevier, machst du sehr viele Ansitze in der Nacht, dann brauchst du ein Glas, was auch die Dämmerung gut einfasst. Manche haben auch ein Fernrohr, aber da kenne ich persönlich niemanden. Ich kenne tatsächlich nur Leute, die ein Fernglas haben. Du brauchst eine Waffe mit einem Visier, damit du gut schauen kannst. Auch da geht die Auswahl wieder, was werde ich wohl hauptsächlich für Tiere jagen. Danach richtet sich die Munition. Manche haben auch mehrere Waffen, aber grundsätzlich reicht es für den Anfang, wenn ich eine universelle Waffe habe, dementsprechend natürlich die Munition. Du brauchst unbedingt einen Tresor, wo du das Ganze sicher und gesetzeskonform abschließen kannst. Das ist also ganz wichtig. Ist auch keine ganz preiswerte Angelegenheit, wie insgesamt die ganze Jägerei nicht. Du brauchst gute Messer, damit du quasi die Tiere dann auch gut aufbrechen kannst, beziehungsweise der nächste Schritt wäre schon zu sagen, breche ich bloß auf, hänge das ins Kühlhaus und das war's dann, oder verarbeite ich das Stück Tier, was ja quasi von einem Lebewesen zu einem Lebensmittel wird, dann selber weiter, dann brauche ich noch ein bisschen mehr Ausrüstung dafür. Was auch gut kommt, ist, wenn ich solche kleinen Prüfer habe, um einfach zu schauen, von wo kommt der Wind. Das können einfach ein paar Seifenblasen sein. Es gibt aber auch solche kleinen, das sieht aus wie so eine kleine Pumpe, da kommt ein kleines Pulver raus. Der Raucher sieht es anhand, wie der Rauch wegfliegt, wo der Wind herkommt, wobei das so eine Sache ist, nimmt das Tier wahr oder nicht. Ja, lass mich kurz überlegen, wenn du Plattjagd machen willst, brauchst du natürlich auch noch einen entsprechenden Platter, oder Lockjagd gibt es auch für die verschiedensten Tiere, Mauspfeifchen zum Beispiel oder Hasenklage. Also es gibt da eine Endlospalette, was man als Jäger haben kann. Aber wenn du dich aufs Minimum beschränken willst, dann brauchst du eine gute Kleidung. Du brauchst einen Rucksack, wo du den ganzen Rassel reinkriegst. Im Zweifelsfall irgendwas, um ein Tier aus dem Wald ziehen zu können. Das kann auch ein ganz einfacher Strick sein. Du brauchst das Fernglas und eben die Messer. Und mittlerweile ist es auch so, dass man in der Regel ein paar Plastiktüten dabei hat, wo man dann die Innereien, die man mitnehmen möchte, transportieren kann. Ein paar Handschuhe, die man anzieht, um hygienisch unterwegs zu sein. Auch eine Rolle Klopapier schadet in der Regel nicht. Es kann auch mal auch auf dem Ansitz ein menschliches Bedürfnis entstehen. Ja, und was zu trinken.
Ja. Wenn man an den Jäger denkt, denkt man ja auch meistens an Hunde. Zumindest ist ja das immer so das Bild des Jägers in der Gesellschaft. Aber warum haben Jäger eigentlich Hunde?
Ich antworte mal mit so einem typischen Jägerspruch: Jagen ohne Hund ist Schund. Und selbst während der Ausbildung bekommt man eigentlich schon vermittelt, dass zum Jagdhandwerk auch ein guter, ausgebildeter Hund gehört. Man kann natürlich auch ohne Hund zur Jagd gehen, das ist keine Frage. Und ich kenne auch einige Jäger, die keinen Hund haben. Dann ist es aber wichtig, dass man jemanden kennt, der einen Hund hat. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Form der Jagd man macht. Aber ganz häufig ist es so, man ist auf dem Ansitz, erlegt ein Tier. Und gerade jetzt im Sommer steht ja im Wald das Gras sehr hoch. Na, das heißt, das Stück Reh zum Beispiel, das ist ja nicht so sehr hoch. Wenn ich das erlege und das noch 2-3 Sprünge macht, ich sehe das tatsächlich nicht mehr. Und ganz häufig ist es mir auch schon passiert, ich stand gefühlt schon fast drauf und habe es nicht gesehen, weil die Farben vom Fell, von der Decke der Tiere ist tatsächlich so verschmelzend mit den Farben von der Wiese, vom Wald, dass man es echt nicht sieht. Und da kommt natürlich der Hund ins Spiel, den setze ich dann an meinem Anschuss. Der Anschuss ist im Grunde genommen die Stelle, den ich mir im Kopf merke, wo ich das Tier gestreckt habe, und dann fange ich an zu suchen, und ein guter Hund findet dann das Stück ziemlich schnell. Es kann natürlich auch sein, ich habe vielleicht mal nicht gut getroffen und es kommt zu einer Nachsuche. Das heißt, das Stück schleppt sich verletzt noch sehr viel weiter. Also da können durchaus auch Kilometer zustande kommen, und das findest du als Mensch nicht. Da kannst du gucken, ist vielleicht irgendwo Schweiß, also Blut, aber durch die moderneren Munition, vor allem die bleifreie Munition, wird immer weniger Schweiß nach außen getragen. Also die Einschussverhältnisse haben sich da sehr verändert. Das heißt, der Hund nimmt kleine Knochenteilchen oder kleine Gewebeteilchen wahr, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Und ohne Hund werden wir dort verloren. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und ein weiterer Punkt ist, dass es ja neben diesen Ansitzjagden auch Drück- und Treibjagden gibt. Und da kommen unsere Hunde ins Spiel. Sie sollen das Wild, ja, sagen wir mal, aufscheuchen. Ne? Die gehen, ja, nicht die gehen, die rennen tatsächlich durch den Wald, haben da ihre festen Bögen und geben in der Regel auch laut. Das nennt man dann Spurlaut oder auch Sichtlaut, je nachdem, ob sie das Stück gesehen haben. Die machen also Krach, scheuchen die Tiere auf, und dann haben wir eventuell Glück und können sie sehen. Dann gibt es auch noch die Vorstehhunde, die zum Beispiel im Feld den Hasen wahrnehmen, aber die scheuchen den nicht hoch, sondern bleiben stehen, und dann machen die, habt ihr wahrscheinlich schon mal ein Bild gesehen, die stehen dann so auf 3 Beinen und das andere Bein geht hoch und ist so abgewinkelt, und die Rute, also der Schwanz, steht auch in einer ganz bestimmten Form da. Und da weiß der Jäger, oh, alles klar, hier hat sich ein Hase reingedrückt. Und dann auf Kommando scheucht das Gespann Tier, Mensch, das Tier auf, und also den Hasen zum Beispiel. Und dann kann der Jäger das erlegen. Dann braucht man Tiere, also Hunde, auch noch für den Apport zum Beispiel. Stell dir vor, du bist an einem See, du hast Enten gejagt, und die Ente fällt eben nicht einfach mal an Land, sondern direkt auf dem See ins Wasser und muss da ja auch irgendwie raus, und du willst bestimmt nicht schwimmen. Also hilft dir dein Vierbeiner dabei. Oder bei der Baujagd sind gerade die Dackel eine sehr spezialisierte Hunderasse, die also sich wirklich trauen, in kleine Baue von einem Fuchs oder einem Dachs reinzugehen, und gerade Dachse sind auch sehr wehrhaft, also da muss der Hund schon richtig Pfeffer haben und versucht dir dann sozusagen entweder das Tier, den Fuchs, abzuwürgen, sprich, der bringt dir den Tod raus, oder er scheucht ihn dir raus. Das sind so die spontanen Einfälle, die mir jetzt beim Thema Hund erstmal kommen. Und ja, also es ist schon ein schönes Jagen mit einem Hund. Sehr vielseitig.
Was sind denn so Vorteile von Jägern, oder was sind so Nachteile, was Jäger haben?
Tja, also Vorteile von Jägern sind natürlich, dass man eine Waffe haben darf, was heutzutage nicht selbstverständlich ist. Ein Vorteil ist, dass man seine Lebensmittel sich selber besorgen kann, wenn man gerne Fleisch mag. Man ist wahnsinnig viel in der Natur unterwegs und ganz häufig hat man auch Austausch natürlich im Jagdverband zum Beispiel oder mit den Jägern, mit denen man unterwegs ist. Wenn man jetzt zum Beispiel alleine auf Ansitzjagd ist oder eine Pirsch macht, genießt man ganz häufig einfach die Ruhe in der Natur, dass man Wild beobachten kann. Man ist also nicht permanent dabei, nur Wild zu erlegen, sondern auch Wild zu beobachten, zu sehen, wie entwickelt und verändert sich im Verlaufe des Jahres das Revier. Ist also auch sehr befriedigend. Man kann einfach mal so seinen Gedanken nachhängen. Ganz häufig ist es dann so ein bisschen wie in einem Tierfilm, da kommen erst die kleinen Füchse, dann kommen manchmal noch die Käuzchen und ab und zu siehst du eine Ricke mit ihren Kitzen und das ist tatsächlich sehr entspannt. Da freut man sich dran. Ich glaube, das ist ein Vorteil und dass man ganz bewusst unterwegs ist. Ne? Also jeder Spaziergang ist in der Regel verbunden mit dem Blick auf den Boden. Sieht man irgendwelche Fährten, irgendwelche abgefressenen Pflanzen, wo man sehen kann, ah Mensch, hier waren Rehe unterwegs oder wenn Bäume geschält sind, ja, hier war wahrscheinlich Rotwild. Das macht tatsächlich, glaube ich, so den Vorteil des Jägers aus. Nachteile, sag mal, es gibt Dinge, die uns Jäger stören. Das ist jetzt weniger ein Nachteil, je nachdem, wie man das halt formulieren will. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Freizeitdruck wir in den Wäldern und in der Natur haben, die Tiere haben gefühlt nie Freizeit, egal wann wir als Jäger auf Jagd sind, ob ganz zeitig am Morgen oder eben auch spät bis in den Abend hinein. Es sind gefühlt immer Leute unterwegs. Das heißt, wir haben eine große Verantwortung, weil man will ja nicht aus Versehen jemanden erschießen und die Leute sind sehr unbedarft, machen sich keine Gedanken darüber, welche Gefahren eben auch einfach bestehen, wenn sie eben jenseits der Wege unterwegs sind. Es gibt also gerade Pirschrouten in Gänsefüßchen von Pilzsammlern, die sind wirklich überall unterwegs, wo man selber sich gar nicht reintraut, in irgendwelchen Dickungen suchen die da ihre Pilze und Beeren und die Gefahr, dass man die dann einfach nicht sieht, weil sie eben nicht mal irgendeine Signalfarbe tragen, ist sehr groß. Also das ist persönlich eine Sorge, die ich immer habe. Dann gibt es Mountainbiker, die mit voller LED-Beleuchtung gefühlt zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs sind. Das heißt, wir haben gefühlt nie Ruhe. Das macht es auch für die Tiere nicht leicht. Die haben einen hohen Stresspegel. Klar kann man sagen, die gewöhnen sich daran. Aber wenn man sich mal bewusst eine halbe Stunde in den Wald setzt, wird man erstaunt sein, wie laut es selbst im Wald ist. Ne? Der Fluglärm von fern, die Straße mit den Autos. Das ist tatsächlich was, was man manchmal als ja, Nachteil ist es nicht, aber man nimmt es als unangenehm wahr. Was tatsächlich manchmal ein Nachteil sein kann, sind die Diskussionen, die man so führen muss, warum man überhaupt jagen geht, warum man Tiere mordet. Da kommen teilweise sehr unsachliche Diskussionen auf. Selbst wenn man positive Dinge macht, wie Kitze zu retten, also gerade in unserem Jagdverband sind wir da sehr aktiv, trifft man immer wieder auf Leute, die einem dann vor den Kopf hauen, ja, du rettest die Kitze ja jetzt bloß, weil du die dann später sowieso umbringen willst. Also das ist dann eben weniger schön. Und vielen ist, glaube ich, auch nicht bewusst, dass Jagen gehen eben auch sehr viel mit Verantwortung zu tun hat und dass es uns gar nicht darum geht, hier wild drauf loszuschießen. Ne? Also man wird da schnell mal in so eine Schublade gesteckt, was, ja, manchmal schade ist, was auch ein Nachteil sein kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, macht es für jeden individuell so ein bisschen die Vor- und Nachteile aus. Mein persönlicher Vorteil ist, dass ich einfach immer Gelegenheit habe, draußen zu sein, dass ich mich auch in Teilen des Waldes aufhalten darf, wo sich im Prinzip der normale Waldbesucher nicht aufhalten darf, was sie natürlich trotzdem oft machen. Das können befriedete oder beziehungsweise abgetrennte Revierteile sein. Aber es kann auch einfach der Hochsitz sein, der für den normalen Waldbesucher tabu sein sollte. Ne? Also das ist an sich verboten, das zu machen, da drauf rumzuklettern. Und ja, es überwiegen für mich die Vorteile. Ich habe wenig Diskussionen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich deinen Kern der Frage damit getroffen habe, sonst frag nochmal nach.
Nö, damit ist meine Frage schon beantwortet.
Gut.
Und so als Jäger, da ist man ja oft in der Natur so unterwegs, wo auch alles Mögliche so an Krankheiten und Insekten möglicher Art und so rumkriechen. Und da kann es doch bestimmt mal passieren, dass man irgendwas mit nach Hause schleppt und davon die Haustiere krank werden, oder?
Ich sag mal, jein. Wenn ich selber keinen Kontakt mit irgendwelchen Tieren oder vielleicht auch, ja, egal ob die Tiere jetzt eben schon tot waren, ne, weil ich die gefunden habe oder weil ich Kontakt hatte nach der Jagd, da ist es erstmal grundsätzlich wenig Übertragungsmöglichkeiten. Was früher ein sehr großes Thema gewesen ist, das war die Tollwut, gerade wenn die Hunde eben in Kontakt damit gekommen sind, mit den Füchsen. Dadurch, dass die sehr gut durchgeimpft worden sind, die Bestände, gibt es bei uns faktisch die Tollwut nicht mehr. Dadurch haben wir das Problem eben der Übertragung nicht. Wir haben aber noch zum Beispiel die Räute. Man sagt das ja auch manchmal so umgangssprachlich, oh, das sieht ja echt räutig aus, ne? Und manchmal hat man auch schon mal im Vorbeifahren irgendwo einen Fuchs gesehen, der so richtig eklig abgekommen aussah, so strubbelig und vielleicht sogar krustige Hautteile schon zu sehen waren. Das ist was, was tatsächlich auch ein Übertragungsproblem sein kann. Es gibt auch noch so ein paar Sachen, die von Mäusen übertragen werden, aber in der Regel passiert das ganz minimalistisch. Ein viel größeres Thema ist tatsächlich die ASP, die afrikanische Schweinepest. Da wird ja sehr viel darüber berichtet. Und da besteht die Übertragungsmöglichkeit eher in der anderen Richtung, dass wir Menschen infizierte Speisen im Wald lassen und sich die Schweine darüber infizieren. Das heißt also auch Schweinefleisch, was infiziert ist, wenn wir Menschen das essen, uns passiert nichts. Aber selbst in verarbeiteter Form, was weiß ich, schmeiß eine Salami weg, kann das ein Schwein infizieren. Und die Schweine, die das bekommen, die sterben wirklich innerhalb weniger Tage. Das ist also was ganz Unschönes. Dann kann man noch, ach Mensch, ja, wieder eine Krankheit übertragen von den Schweinen auf die Hunde. Das ist die Aujetschke-Krankheit. Das heißt, da wären die dann auch wie toll tödlich. Und das überträgt sich eben durch rohes Schweinefleisch. Das heißt, wenn du Hunde hast, sollst du ihnen auf keinen Fall, egal ob das vom Wildschwein oder vom Hausschwein ist, rohes Fleisch oder Blut geben. Da ist tatsächlich kein Kraut dagegen gewachsen. Das ist so das, was mir jetzt mal so ganz spontan einfällt. Aber wie gesagt, du hast als Jäger, wenn du jetzt ein Stück erlegt hast, ja sowieso die Verantwortung zu schauen, sieht das gesund aus? Oder hast du den Verdacht auf irgendeine Krankheit? Und dann gilt es wie immer überall größte Vorsicht. Entweder du sagst von vornherein, das ist nicht mehr genießbar, dann wird das verworfen, dann wird das entsorgt. Oder du gibst es direkt an den Amtstierarzt, da wird so eine Veterinärschau gemacht und danach wird entschieden, ob du das Stück verwenden kannst oder eben nicht. Ja.
Und also ich kenne auch Jäger, die nachts schießen oder ganz, ganz früh am Morgen. Dürfen die das so? Also darf man zu jeder beliebigen Zeit schießen oder gibt es da wirklich sowas wie Schichten?
Okay, ich nutze mal den Begriff Schichten. Es gibt quasi eine Vorgabe vom Gesetz, die sagt, eine Stunde vor und eine Stunde nach Sonnenaufgang darfst du schießen, regulär. Es gibt ein paar Sonderregelungen, gerade jetzt in Bezug auf die afrikanische Schweinepest ist in vielen Bundesländern das Nachtjagdverbot aufgehoben für die Schweine und auch zum Beispiel für Raubwild wie Füchse. Aber da muss man tatsächlich in das Jagdgesetz gucken. Das ist sehr unterschiedlich. Und auch wenn ich eben in der Nacht jagen möchte, benötige ich ja in der Regel dann eine Wärmebildkamera oder ein Nachtsichtgerät. Das kannst du überall kaufen, aber du darfst es nicht überall und nicht in jeder Kombination verwenden. Das heißt, Auf der einen Seite darfst du manchmal das Nachtsichtgerät benutzen, um einfach durchzuschauen, aber du darfst es nicht auf deine Waffe vorne drauf machen, um damit zu jagen. Deshalb ist das mit dem Nachtjagen so eine Sache. Bei uns findet es zum Beispiel im Revier gar nicht statt, weil wir einen Sonderstatus haben. Wir haben ein Rotwildschutzprojekt. Das heißt, selbst auch in den Zeiten, wo man bei uns jetzt jagen gehen könnte, laut Jagdgesetz, gilt bei uns eine Jagdruhe bis zum 1. August. Und erst dann dürfen wir wieder rausgehen, auch wenn das Gesetz grundsätzlich was anderes vorsieht. Aber um deine Schichten mal mit ein paar Zeiten zu belegen, es gibt da tolle Apps und man kann es teilweise auch so selbst in der Wetter-App sehen, wann ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und da kann man tatsächlich so eine gute Stunde davor und danach im dämmerigen Licht, je nachdem, wie gut deine Augen sind, auch schon erfolgreich jagen gehen. Das heißt, entweder der frühe Vogel oder eben die Nachtigall.
Und was ist so die beliebteste Zeit unter den Jägern, wo man auf Jagd geht?
Boah, da gibt es, glaube ich, nichts Beliebtes, weil das für jeden unterschiedlich ist. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der sich früh halt lieber nochmal rumdreht und deshalb nicht ganz so gern auf den Morgenansitz geht, wobei der Morgenansitz wahnsinnig viele Vorteile hat. Zum Beispiel, du schießt oder bist ja quasi unterwegs im Werden des Tages. Das heißt, es wird eher heller. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Reh gestreckt hast, dann kannst du das dann ganz entspannt bei Tageslicht aufbrechen. Das heißt, deine Sichtverhältnisse sind optimal. Der Nachteil beim Abend ist natürlich genau das Gegenteil davon. Es wird immer dunkler und wenn du dann vielleicht so gegen 9:30 oder vielleicht 9:45 im letzten Büchsenlicht ein Tier gestreckt hast, ist es echt im Nu dunkel und du musst dann im Dunkeln das Tier aufbrechen und versorgen. Und das macht sich tatsächlich so mit Licht am Kopf und Händen nicht so gut, ne? Das heißt, das ist tatsächlich der Nachteil, wenn du am Abend gehst. Aber viele können natürlich, so wie Florian, schichtbedingt entweder nur am Morgen oder am Abend gehen. Teilweise kann man in den Sommermonaten, also wenn dann die Plattjagd beginnt, sprich, wenn sich die Rehe mit den weiblichen Stücken paaren wollen, durchaus auch mal sich tagsüber ansetzen. Aber in der Regel sind früh und Abend eher so dieses, wie es jeden beliebt, wie er sich zeitlich einrichten kann. Da kann man keinen sagen, die meisten gehen früh, die meisten gehen Abend. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
Ja, wie ist denn das überhaupt? Du hast vorhin von Revieren gesprochen, aber muss ein Jäger im Revier jagen oder darf er überall jagen?
Er muss in einem Revier jagen. Das heißt also, mit deinem Jagdschein kannst du nicht einfach irgendwo hingehen und einfach da sagen, oh geil, da habe ich etwas gesehen und los geht's. Sondern entweder bist du zu Gast, das geht auch. Ne? Das heißt, mit dem Revierinhaber hast du da eine Vereinbarung, dass du dort die Jagd ausüben darfst an vielleicht bestimmten Tagen. Das machst du ganz häufig, wenn du eine Jagdreise gebucht hast. Oder du hast einen BG-Schein in einem Pachtrevier. Oder eben wie wir als Begeher im Staatsforst. Und da ist ganz genau festgelegt, in welchem Teil des Waldes du jagen gehen darfst. Und das ist auch ganz streng geregelt. Wenn da ja das eben nicht in deinem Revier ist, dann bist du nämlich dann automatisch auch ein Wilderer. Und das kann bis zum Entzug des Jagdscheines führen. Also da sind die nicht zimperlich. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir an der Reviergrenze jagen und die Reviergrenze ist bei mir direkt hinterm Haus. Das heißt, wenn das Stück bei mir im Wald, tot umfällt, dann ist es super. Wenn ich es bei mir im Wald getroffen habe und es springt aber verletzt noch 2 Meter weiter auf die Wiese, dann ist das Pachtrevier und dann darf ich mir dieses Stück nicht mehr aneignen. Dann bin ich also verpflichtet, den Pächter zu informieren und zu sagen, hier, da ist ein Stück und dann ist das automatisch seine. Ja? Und ich darf mir das nicht einfach wieder rüberziehen zu mir. Ja, da gibt es dann richtig, richtig Ärger. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein.
Ja, und wonach werden diese Jagdreviere bestimmt?
Also bei uns kann ich es jetzt vom Forst im Prinzip erstmal nur sagen. Wir haben ja im Staatsforst ganz viele unterschiedliche Reviere und die werden in der Regel immer von einem Forstmitarbeiter oder beziehungsweise Staatsbediensteten dort verwaltet. Bei uns ist es der Danny. Ich habe aber auch schon 3 Kilometer weiter den nächsten, und da hat eben jeder so sein festes Gebiet, was er dann quasi betreut. Das ist also festgelegt. Und bei den Pächtern ist es in der Regel so, dass die Grundstücksinhaber das an jemanden gezielt verpachten, damit er das eben für sie bejagt, weil sie es selber nicht dürfen. Das heißt, du hast vielleicht jemanden in deinem Bekanntenkreis, dem gehört ein Stück Wald, dem gehört ein großes Stück Wiese. Also alles, was mehr als 7 Hektar Fläche sind, die eben bejagbar sein können, die machen dich automatisch zu einem Mitglied in einer Jagdgenossenschaft, ob du das willst oder nicht. Das hat der Gesetzgeber so vorgegeben. Und als Jagdgenossenschaft kannst du dann entscheiden, an wen du dein Gebiet quasi verpachtest. Und je nachdem, wo diese Flächen sich eben befinden, danach richtet sich auch das Revier.
Ja, du hast zwar schon ein Bild was erzählt, aber was macht denn ein Jäger in seinem Revier außer Jagen?
Tja, was macht der Jäger außer Jagen? Also, auch das ist sicherlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie intensiv er in seinem Revier unterwegs ist. Aber grundsätzlich ist er erstmal dafür verantwortlich, dass die jagdlichen Einrichtungen sicher sind. Also, das heißt, du fängst im den Phasen, wo eben nicht aktiv gejagt wird, an aktiv deine Hochsitze zu bauen, dass die fest sind, ne? Dass da nichts passieren kann, dass sich da niemand verletzt, auch selbst wenn er eben unrechtmäßig da drauf rumklettert, haftest du ja letztlich doch immer mit. Du guckst zum Beispiel, dass der Weg zum Ansitz, also der Pirschweg, möglichst leise zu begehen ist, also gerade im Frühling, wenn dann alles wächst. Dann muss man schon auch mal hier so einen Trimmer mitnehmen und das freischneiden, weil Ziel ist ja, dass man möglichst leise im Revier unterwegs ist und so wenig wie möglich das Wild beunruhigt. Dann kann es auch sein, dass du Salzlecken aufstellst für die Tiere, damit die eben auch ihren Mineralhaushalt fit machen können. Dann, wenn es sehr heiß ist, sind manche Jäger auch damit beschäftigt, Suhlen anzulegen, damit sich eben die Schweine abkühlen können. Aber auch das Rotwild suhlt sich sehr gerne. Was macht man noch? Teilweise stellt man Fallen auf, um eben die Birkhühner oder was eben an schützenswerten Tieren da bei dir am Revier ist, zu schützen. Also wenn du eben sehr viele Füchse hast oder sehr viele invasive Arten wie Marterhund oder den Waschbären, ne, die quasi nicht zu uns gehören und keine natürlichen Feinde haben, die werden ganz aktiv mit der Fallenjagd bejagt. Das heißt, da ist der Jäger wahnsinnig viel unterwegs draußen. Zum einen muss er erstmal Stellen auskundschaften, wo es Sinn macht, eine Falle hinzustellen. Dann muss die Falle dorthin verbracht werden. In der Regel ist das auch mit viel Arbeit verbunden, damit die überhaupt auch angenommen werden von den Räubern, sag ich mal. Dann musst du jeden Tag dahin marschieren und gucken, dass da nichts in der Falle ist. Da gibt es mittlerweile auch technische Unterstützung, solche elektronischen Fallenmelder. Aber auch die, da kann man sich nicht 100% drauf verlassen. Ne? Also das heißt, er ist mit sehr viel Engagement und Zeitaufwand unterwegs, der Jäger, der das mit nutzt. Wir sind zum Beispiel auch oft noch damit beschäftigt, zu gucken, sind Wege in Ordnung. Wir haben in unserem Revier das Glück, dass wir noch ein paar Waldarbeiter haben, die uns also sehr viel Arbeit abnehmen, sodass wir uns auf das Schöne begrenzen können. Wir sind tatsächlich ganz viel auf Jagd, aber die machen halt unwahrscheinlich viel für uns. Ne? Die schneiden die Bäume frei, damit man gucken kann. Die schneisen. Alles, was eben für eine unfallfreie Jagd notwendig ist, nehmen die uns ab. Aber wenn man da eben keine Waldarbeiter hat, dann muss man das alles selber machen. Teilweise sind Pflanzaktionen mit auf dem Programm. Dann haben wir Fütterungen im Winter. Das kommt zwar nicht so häufig vor, aber es gibt tatsächlich sehr strenge Winter, wo die Tiere sonst gar nichts mehr finden. Und da arbeiten wir dann auch mit Landwirten zusammen, die dann eben zum Beispiel Heu oder Stroh zur Verfügung stellen. Ja, das ist so das, was das Freizeitjägerleben ausmacht. Also ich denke, ein Berufsjäger hat noch viel mehr zu tun, aber der könnte hier wahrscheinlich auch noch viel mehr erzählen.
gibt es jetzt bei uns in Sachsen jetzt mal als Beispiel irgendwelche Tiere, die man jagen kann?
Ja, ganz viele. Also ich sage mal, zu den klassischen Tierarten, die bejagt werden können, gehört beim Raubwild zum Beispiel der Fuchs. Dann hast du Hasen, die gejagt werden können, wobei wir zum Beispiel die Hasen eher freiwillig schonen, weil wir bei uns in den Revieren mittlerweile nur noch sehr wenig Hasen haben. Du kannst ganz klassisch das Rehwild bejagen, das Rotwild, alles, was noch so Dachs und Marderhund, Waschbär ist erlaubt, Schweine. Ne? Und je nachdem, wo du bist, hast du eben die eine oder andere Tierart mehr oder weniger oder vielleicht auch gar nicht. Wir selber haben ein Revier, das ist in der Nähe zur tschechischen Grenze. Wir liegen ungefähr 800 Meter über Null. Das heißt, dort gibt es nicht wirklich große Felder und damit hast du automatisch auch fast keine Schweine. Ne? Die finden hier einfach nicht so viel zu fressen. Die sind eher da, wo Rapsfelder sind, wo Maisfelder sind. Und damit haben die dort unten da ganz andere Themen als Jäger. Als wir zum Beispiel, dafür haben wir hier oben Rotwild, was die wieder nicht haben. Aber Rehwild ist in der Regel überall anzutreffen. Und dann hat jedes Wild seine eigene Jagdzeit. Und auch da gibt's, wenn man das mal vergessen hat, wenn dann die Jagdprüfung schon eine Weile zurückliegt, auch ganz viele Apps, wo du dann einfach nur gucken kannst, okay, wie ist heute Jagdzeit? Sprich, da sind wir wieder Frühschicht, Nachtschicht. Welche Tiere kann ich von wann bis wann jagen? Und ja, das ist das, was wir so in Sachsen hauptsächlich haben. Wir haben dafür weniger hier so richtige Niederwildjagden, also zum Beispiel Entenjagd, Fasane, Hasen. Ne? Das ist dann eher wieder in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt oder teilweise in Brandenburg möglich. Das heißt, wenn man da Lust drauf hat, muss man da eben mal in einem benachbarten Bundesland zum Beispiel anfragen, ob man mal als Jagdgast kommen kann.
Es gibt bei den Jägern zwei Wörter, wo ich gerne die Bedeutung wissen würde, und zwar Waldmannsheil und Waldmannsdank.
Ja, Waldmannsheil und Waldmannsdank. Also ganz klassisch sagt man Waldmannsheil immer dann, wenn man sich sieht, wenn man sich begegnet. Sprich, wenn wir zwei uns jetzt als Jäger über den Weg laufen und du sagst Waldmannsheil, dann sage ich auch Waldmannsheil. Sage ich in dieser Situation Waldmannsdank, dann wird das intern oft übersetzt wie du kannst mich mal. Weil Waldmannsdank sagt man wirklich nur, wenn man was gestreckt hat. Sprich, ich habe ein Reh erlegt und du sagst Waldmannsheil, dann sage ich Waldmannsdank. Ja, das ist so ein kleiner interner Unterschied. Ansonsten gibt es ja selbst bei den Jägern auch schon so diese Gedanken, sollte man hier gendern, also Waldfrauheil und Waldfraudank. Ich habe bisher noch keine Frau getroffen, die das cool fände, weil wir uns alle als Jäger an sich verstehen. Also ich kenne da niemanden, der gendert, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass hier die Sternchenregelung Einzug hält.
So. Ansonsten, wenn du ein Tier erlegt hast, wie gehst du danach vor?
Tja, also wir gehen jetzt mal von der klassischen Ansitzjagd aus. Das heißt, ich sitze auf meinem Hochsitz, habe ein Reh erlegt. Wenn ich Glück habe, sehe ich gleich, wo es liegt. Ansonsten kommt mein Hund nochmal zum Einsatz. In der Regel warte ich ein paar Minütchen ab. Man sagt immer, eine Zigarettenlänge sollte man mindestens noch auf dem Ansitz bleiben, aus verschiedenen Gründen. Zum einen kann ich nochmal beobachten, liegt das Tier tatsächlich, ist es tödlich verletzt oder eben nicht? Und wenn ja, wenn sich es noch in irgendeiner Form bewegt, dann kann ich sehen, wohin geht die Reise wahrscheinlich. Und für den Fall, dass es vielleicht nicht gleich tot da liegt, sondern erst noch ein bisschen abgesprungen ist, oft versterben die Tiere innerhalb ganz weniger Minuten, ne? Dann werden die nicht nochmal aufgestreckt, sondern dann geht das ganz friedlich zu Ende. Das heißt, ich warte einen Moment, dann nehme ich meine ganze Ausrüstung mit. Das ist also auch ganz wichtig. Ich lasse nicht die Waffe oder irgendwelchen Kram da oben auf dem Hochsitz und gehe erst mal gucken, sondern wenn, packe ich meinen ganzen Rassel ein und mache mich auf den Weg. Meistens habe ich auch einen Hund dabei. Und dann gucke ich, liegt das Stück, wo es ist. Also das Erste ist sozusagen erstmal finden. Ne? Das klappt manchmal gut, manchmal eben auch nicht so gut. Wenn ich das dann habe, werfe ich erstmal einen Blick auf das Äußere von dem Tier. Also das heißt, in der Regel habe ich es ja schon, bevor ich es überhaupt getroffen habe, eine Weile beobachtet. Hat sich das normal verhalten? Das ist also ganz wichtig. Weil wenn sich das zum Beispiel komisch verhält oder schon irgendwie so aussieht, dass ich das Gefühl habe, nee, irgendwas ist mit dem. Man hat ja dann so ein bisschen den siebten Sinn und sagt, irgendwas ist da nicht so wie immer. Das heißt, da mache ich schon mal so eine erste Augenschau. Wenn da alles in Ordnung ist, dann mache ich mich daran, das Stück aufzubrechen. Das heißt, ich trenne hier oben am Hals die Drossel raus, ich schneide den Bauch auf. Ich sage jetzt mal bewusst keine Jägersprache, nur damit das auch die Nichtjäger hier verstehen. Nicht, dass dann die Jäger die hören und sagen, ja, die nutzt überhaupt nicht die Weidmannssprache. Ich verzichte da jetzt mal ganz gezielt. Das heißt, ich trenne die Bauchdecke auf, betrachte mir die inneren Organe, wie sieht das Herz aus, wie sieht die Lunge aus, wie sehen die Nieren aus, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten, sind da vielleicht irgendwelche Maden, sind da irgendwelche Geschwulste oder sieht es eben so aus wie im Lehrbuch. Dann nehme ich die ganzen Innereien raus und die werden in der Regel je nach Region im Wald vergraben, sodass das quasi dort verbleibt im Wald. Und dann wird das Stück ins Kühlhaus gebracht, entweder in dein eigenes oder wir haben halt die Kühlzelle vom Forst. Dann muss man noch einen Zettel, einen Wildursprungsschein ausfüllen. Da wird in der Regel notiert, in welchem Revier war ich unterwegs, also an welchem Hochsitz, damit man das gut einschätzen kann. Das ist dann auch für diese Abschusspläne wieder ganz wichtig. Dann, wann habe ich das erlegt, quasi an welchem Datum, zu welcher Uhrzeit, war ich alleine unterwegs, war ich auf Pirsch oder war ich auf Ansitz. Was ist noch wichtig? Dann ja, ob ich ein weibliches oder ein männliches Stück geschossen habe, in welcher Altersklasse das Tier sich befunden hat und ob ich irgendwelche bedenklichen Merkmale entdeckt habe. Wenn das quasi nicht der Fall ist, wird das einfach angekreuzt. Und wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich will das Tier vielleicht selber für mich verwerten, dann muss ich das angeben und ansonsten geht es bei uns in den Wildhandel. Aber wie gesagt, in der Pacht kann das nochmal ganz anders sein, aber grundsätzlich bedeutet es, Wild zu versorgen. Du lässt die Innereien draußen im Wald, bringst das Stück mit nach Hause, hängst es in die Kühlzelle. Wenn jetzt du ein Tier hast wie ein Dachs oder ein Schwein, dort wird immer eine Fleischbeschau gemacht, so sagt man das umgangssprachlich. Das heißt, dort musst du noch verschiedene Sachen beachten. Du musst Blut mitnehmen, dafür gibt es extra Röhrchen. Dann nimmst du beim Schwein auch noch den Zwerg. Pfeiler, so heißt das, und ein Stückchen Muskelgewebe, da wird dann eben geguckt, dass da keine Trichine drinne sind. Die Trichine habe ich zum Beispiel vorhin vergessen, bei den übertragbaren Krankheiten, die werden dann quasi durchs Essen aufgenommen und können dann auch bei uns zu sehr erheblichen Gesundheitseinschränkungen führen, wenn man quasi Fleisch verzehrt, was Trichine hat. Deshalb gibt es diese Trichinschau und im Grunde genommen alles, was so Allesfresser sind, wenn ich die essen will, dann muss ich das beachten. Tja, was muss ich sonst noch machen? Ja, dann muss ich meine ganzen Sachen wieder sauber machen. In der Regel sind die Messer dreckig. Manchmal sind auch die Klamotten dreckig geworden. Dann haue ich die in die Maschine, ist klar. Aber das ist das, was ich so beachten muss. Ziel ist es immer, so leise und mit wenig Störung wie möglich im Wald zu agieren. Ne? Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Ja, du sagtest zwar, dass du jetzt keine Fachsprache mehr benutzen möchtest, aber wir wollen trotzdem noch mal ein bisschen was von Fachsprache wissen. Und zwar, was ist denn der letzte Bissen?
Ah ja, das ist was Schönes. Der letzte Bissen ist im Grunde genommen tatsächlich noch mal so die Ehrfurcht, die man vor dem Tier, was man erlegt hat, bekundet. Als letzte Bissen können verschiedene Pflanzen genutzt werden, also zum Beispiel Eiche oder auch ein Fichtenzweig. Im Prinzip das, was es vor Ort gibt. Es gibt 7 Bruchgehölze und die schüttet man dann im Prinzip und steckt sie in das Maul. Und dann, je nachdem, ob das Stück weiblich oder männlich war, legt man auf die Einschusswunde auch noch so einen Zweig. Je nachdem, ob es männlich oder weiblich war, zeigt dann eben die abgebrochene Spitze nach oben oder nach unten. Aber der letzte Bissen soll im Grunde genommen symbolisieren die Achtung und die Wertschätzung. Du hast dein Leben quasi für uns gegeben und das ehren wir, das ist uns etwas wert und das ist der symbolische letzte Weg dazu.
Ja. Jetzt hattest du ja am Anfang das Wort Aufbrechen immer wieder benutzt. Ja. Kann ich da nochmal kurz drauf eingehen? Du hast ja, glaube ich, mal ein bisschen was dazu erklärt, gerade wie du danach vorgehst, aber einfach nochmal, was ist Aufbrechen?
Ja, Aufbrechen ist im Grunde genommen das Öffnen des Tieres und dass du die Innereien rausnimmst. Und deshalb wird auch das komplette, was du rausnimmst, also Gedärme, Herz, Lunge, die ganzen Organe auch als Aufbruch bezeichnet. Ja, manche Dinge davon kann man ja auch noch sehr gut verwenden und essen. Und andere Sachen, die sind für uns heutzutage ohne Verwendung. Aber das sind tatsächlich so die klassischen Begriffe dafür. Aufbrechen bezeichnet diesen Prozess, ja, ich sag mal, aus einem Lebewesen ein Lebensmittel zu machen. Ne? Sprich, nachdem ich es getötet habe, dann fange ich an, es zu verwenden. Und dazu muss ich es erstmal so in den Zustand bringen, dass es auch verarbeitet werden kann. Ne? Und da ist der erste Weg, dieses Aufbrechen, das Aufschneiden. Und das auch teilweise wirklich reingreifen in den Tierkörper und dann das Ganze nach draußen zu ziehen, ist auch oft mit viel körperlichem Aufwand und viel Kraft verbunden.
Ja, dann gibt es von mir eine Frage, die sehr interessant ist für mich wahrscheinlich. Und zwar gibt es ja im Generellen viele verschiedene Arten von der Jagd. Und da gibt es etwas, das nennt sich Treibjagd. Wozu gibt es das?
Ja, warum gibt es so unterschiedliche Jagden? Zum einen bist du nicht immer in Gemeinschaft unterwegs, ne? Da hast du die Einzeljagd und die Treibjagd gehört im Grunde genommen zu den Gemeinschaftsjagden. Und wie der Name schon sagt, dort wird das Wild getrieben. Na, da geht es nicht darum, ganz leise durch den Wald zu hirschen, sondern das schon hochzumachen, dass das in Bewegung kommt auf die Läufe, damit an anderer Stelle Jäger das dann entsprechend erlegen können. Meistens ist es so, dass Jagden so ein Mix aus Drück- und Treibjagd sind. Bei der Drückjagd ist es noch so ein bisschen ruhiger, ein bisschen mit weniger Hektik verbunden. Also in der Fachsprache bedeutet das, wir drücken das Wild raus. Also da sind dann eher so auch die Hunde unterwegs oder wir machen Geräusche. Und bei der Treibjagd sind eben sehr viele unterwegs, viele Jäger, viele Treiber, die machen Krach. Ne? Also kannst du dir vorstellen, zum Beispiel an einem Maisfeld, wenn die jetzt die Schweine aus den Feldern treiben wollen, bevor die den Mais ernten. Ne? Man sieht die ja nicht, man weiß nur, dass die da drinnen sind. Und da macht man in der Regel Aufstellungen drumherum. Also da gibt es auch nochmal verschiedene Bezeichnungen, wie die sich dann anordnen, die Jäger. Das heißt, auf der einen Seite hast du Jäger stehen, die schussbereit sind. Und es muss ganz klar abgesprochen sein, also da ist also sehr viel logistischer Aufwand dabei, dass die wirklich nur in die Richtung schießen, wo eben keine Treiber sind. Ne? Und dann machen die Treiber mit Hunden oder selber mit Stöcken richtig Rabatzi und treiben dieses Wild aus diesem Maisfeld zum Beispiel raus. Ne? Das heißt, du machst hinten Krach und vorne kommen die Schweine rausgesaust. Weil sonst würdest du die Schweine niemals da rausbekommen. Ne? Und du willst ja, wenn du das Feld aberntest, nicht die Schweine mit zerheckseln. Ne? Die sollen ja vorher eine gute Chance haben, auch zu fliehen. Ne? Du wirst nie alle Schweine erleben und letzten Endes haben die auch gut ihre Population vorangetrieben, wenn die da so sich im Mais gütlich getan haben, beziehungsweise verursachen die auch sehr viele Schäden für die Landwirte. Ne? Deshalb gibt es eben solche effektiven Formen der Jagd. Da wird ganz gezielt, punktuell, zu einem bestimmten Zeitpunkt eben in der Gruppe gejagt und dann bist du da viel erfolgreicher, als wenn du dich da alleine eben zum Beispiel an den Rand des Feldes setzen würdest und darauf wartest, dass da jetzt mal eine Sau rauskommt. In der Regel macht sie das nicht. Deshalb gibt es auch Treibjagden.
Ich kenne es aus Filmen zumindest so, dass Jäger sich so, was sie auf der Jagd halt finden, aus dem Wald zum Beispiel oder auf dem Feld, dann nehmen die sich einfach irgendwas mit und das sind halt ihre Trophäen. Sammelst du Trophäen, irgendwie sowas in der Richtung?
Also ich glaube, man muss das nochmal ein bisschen differenzieren, deine Frage. Wenn es mein Revier ist, ne? Wenn ich da der Pächter bin und ich finde dort zum Beispiel ein Geweih von dem Hirsch, so eine Abwurfstange, dann darf ich die behalten. Wenn ich als Spaziergänger oder Waldbesucher im Wald unterwegs bin und so eine Abwurfstange finde, habe ich die eigentlich abzugeben beim Revierinhaber, sonst bin ich wieder Wilderer. Wissen viele nicht und ja, ich sag mal, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, diese Form von Trophäen ist so ein bisschen differenziert zu betrachten. Allerdings, wenn ich jetzt selber Tiere strecke, also sprich erlege, dann haben die durchaus auch mal ein Geweih oder ein Gehirn. Es gibt dort einen Unterschied. Gehirn sage ich in der Regel, wenn das Reh ist, und Geweih beim Rotwild. Das wird dann nochmal unterschieden. Und ich würde sagen, ja, mein Mann zum Beispiel, der sammelt sehr gerne seine Trophäen. Die hängen also auch bei uns an der Wand. Da ist nicht mehr so viel Platz für das, was vielleicht von mir kommt. Man kann natürlich auch aus den Trophäen andere schöne Dinge machen, die ich also viel spannender finde. Also man kann zur Dekoration das benutzen, für Gestecke, also ich sag mal, dieses klassische Gehirn an der Wand oder Geweih, das ist punktuell ganz schön, das macht jetzt für mich nicht den Reiz aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Fuchs erlegen würde, dann würde ich mir sehr gerne aus den Zähnen eine Kette zum Beispiel machen oder irgendwie ein anderes Schmuckstück. Ja, das fände ich jetzt zum Beispiel wieder cool. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich ein Stück erlege, was ein, ja, vielleicht auch mal ein abnormes Gehirn hat oder so, ne, wo man sagt, Mensch, das ist mal was Seltenes oder besonders intensiv ausgeprägt und hat eine schöne Perlung. Ja, da freut man sich dran. Aber deshalb würde ich nie ein Tier erlegen. Also das wäre für mich kein Grund. Also kein Trophäenjäger.
Gibt es heutzutage noch Wilderei?
Ja. Das haben wir zum Beispiel auch schon gehabt bei uns. Wir sind ja oft als Gruppe unterwegs. Gruppe heißt jetzt nicht, dass wir alle am selben Ansitz sitzen, aber wir wissen, heute Abend ist XY draußen, sitzt da und da. Und wenn wir Schüsse hören, tauschen wir uns aus. Hast du den abgegeben oder wer war das? Und da gibt es schon hin und wieder Situationen, wo wir genau wissen, von uns war es keiner. Und das lässt dann immer den Verdacht ziemlich nahe, da war irgendjemand unterwegs. Manchmal gibt es natürlich auch, da sind wir wieder bei den Revieren, ne? Die liegen ja auch aneinander, da schallt das auch schon mal rüber. Aber auch die Revierinhaber kennen sich. Ne? Oder wir hatten jetzt auch schon mal einen Fall, da war das ganz häufig, dass da Schüsse waren und die konnten niemandem zugeordnet werden. Und da war das schon so ein Alarmsignal in Richtung, entweder ballert dort einer wild rum oder holla, vielleicht ist auch jemand wildernd unterwegs. Dadurch, dass wir eine sehr nahe Verbindung auch zu Tschechien haben, kann man das tatsächlich nicht ausschließen. Aber kommt immer wieder vor.
Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen so in die philosophische Richtung rüber.
Oh oh.
Und zwar, als Jäger bist du ja ein Mensch mit einer Waffe, der ein Lebewesen tötet. Macht das irgendwas mit einem oder hinterfragt man auch immer irgendwas, wenn man eben so die Macht hat, Leben zu beenden?
Also das ist tatsächlich eine tricky Frage. Ja, das macht was mit einem. Und es ist einem auch nicht egal, was man da tut, ne? Also was heißt man? Ich müsste jetzt mal anders formulieren. Ich kann das tatsächlich nur für mich persönlich beantworten und auch so ein bisschen Einblick in die Jagdphilosophie von meinem Mann geben. Der hat zum Beispiel vor vielleicht 3-4 Jahren mal einen ganz großen Hirsch erlegt. Und er war davon auch sehr geflasht und beeindruckt, weil er gesagt hat, ich habe den Schuss abgegeben und dann hat man so richtig das Gefühl gehabt zu sehen, wie der letzte Atem aus diesem Tier entweicht. Ne? Und dann zu wissen, okay, ich war das jetzt, ne? Ich habe jetzt dieses Leben genommen. Das ist schon nicht so einerlei. Ne? Klar, man hat immer viele Gründe, warum man das tut. Und letztlich geht man auch zur Jagd, weil man sagt, man möchte ein gesundes Lebensmittel haben. Ne? Wir sind nun mal auch Fleischesser. Dann gibt es natürlich noch weitere Gründe zu sagen, ausgewogenes Verhältnis für Natur und so weiter. Aber man ist auch derjenige, der genau abwägen muss, ist das jetzt zum Beispiel ein Stück, was schon reif ist in Gänsefüßchen? Reif meine ich eben zum Beispiel auch das Alter. Ne? Ich kann ja rein theoretisch fast jede Altersklasse außer den Jungtieren strecken. Ne? Aber macht es Sinn, ein Bock, der jetzt oder ein Schmalreh, die jetzt gerade den Winter überstanden haben, gleich Anfang Mai oder teilweise sogar schon im April zu erlegen? Wo ich jetzt sage, da habe ich jetzt nicht so diesen Wunsch danach, weil ich eigentlich ganz toll finde, dass die das geschafft haben, den Winter zu überleben, und dann sollen die lieber noch einen schönen Sommer haben, ne? Oder wenn ich einen Bock vor mir sehe, der so richtig wie aus dem Bilderbuch ist, dann schieße ich den nicht, weil ich mir wünsche, dass der sich vermehren kann, dass der seine Gene weitergibt. Ne? Also da hat jeder so seine eigenen Parameter, anhand denen er das entscheidet. Und klar kommt da manchmal auch so ein Gedanke wie, oh, diese frischen, also dann sind es ja keine Kitze mehr, ne? Aber du hast ja solche Regeln, nach denen du abwägst, was du schießt. Das heißt, wenn ein Tier in irgendeiner Form verletzt oder krank ist, dann ist es dein Auftrag, aus Naturschutzgründen dieses Tier von Qualen zu erlösen. Ne? Das heißt, da bist du immer dabei. Dann heißt es immer jung vor alt. Das klingt für einen Laien vielleicht unbarmherzig. Also ganz oft kommt das, was jetzt erschießen die kleinen Bambis, ne? Die kleinen Kitze. Ja, aber wenn ich die Mutter erschieße, sterben die kleinen Kitze auch. Ne? Das heißt, da habe ich auch niemandem geholfen und den Kitzen am allerwenigsten. Im Gegenteil, ich habe viel Leid verursacht. Im Verlaufe des Jahres werden natürlich die Kitze auch größer und sind dann im Grunde genommen laut Jagd Recht auch zu strecken, aber dann liegt es an mir, mache ich das oder mache ich das nicht, ne? Oder immer weiblich vor männlich, weil die weiblichen Tiere in der Regel mehr für die Population sorgen als die männlichen, ne? Weil die tragen die Tiere dann aus. Und da hat man seine Vorgaben, an die man sich halten muss, und letztlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn er da auf dem Ansitz ist oder auf Jagd, mache ich das oder mache ich es nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, zu 90% strecken wir die Stücken, die wir selber verwerten. Das heißt, wir machen Wurst draus, wir machen Schinken draus, wir verarbeiten das, ne? Sodass das Tier nicht umsonst gestorben ist. Das ist für mich persönlich wirklich ganz wichtig, und auch mein Mann teilt diese Meinung. Wenn wir jetzt natürlich den Auftrag haben, im Staatsforst eine bestimmte Abschussnorm einzuhalten oder eine Abschussquote, dann weiß ich aber auch ganz genau, alles das, was ich schieße und was ich selber nicht nutze, das wird aber weiter genutzt. Ne? Also da wird nicht einfach was erlegt und dann aus dem Maus, ist mir doch egal. Ne? Das ist für mich schon sehr wichtig. Das heißt also, da hat jeder sehr viel Verantwortung, und es ist auch ja deine Pflicht, sage ich mal, dafür zu sorgen, dass du gut schießen kannst. Dass du deine Schüsse so anträgst, dass das Tier nicht leiden muss, sondern im besten Fall hat es nicht mal den Knall gehört und ist tot umgefallen. Ne? Dann hatte das ein super Leben, ganz anders als zum Beispiel Tiere, die in einer Mastanlage für uns Menschen produziert werden, damit wir Fleisch essen können. Du hast kein biologischeres Lebensmittel als ein Stück Wild. Das hat schon viele Vorteile. Ne? Aber es ist auch, ja, nicht immer so, dass du sagst, jetzt mache ich den Finger krumm. Manchmal willst du es auch einfach noch leben lassen.
Ja. Jetzt kommen wir mal zu einer nochmal eher unschöneren Sache, und zwar Müll. Ja. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass auch in unseren Wäldern sehr viel Müll und Umweltverschmutzung stattfindet. Wie bekommt ihr das mit, beziehungsweise wie reagiert ihr darauf? Oder was ist eure Meinung natürlich dazu?
Naja, ich glaube, die meisten von uns nervt ja Müll, ne? Und man wundert sich auch immer wieder, warum Leute Müll im Wald entsorgen oder an Straßen. Bei uns ist es so, dass wir in der Regel, wenn wir Müll sehen, den auch einfach mal einpacken. Es hat ganz schön nachgelassen in unserem Revier, dass da viel Müll liegt. Also wenn sind das eher so Altlasten, die sich irgendwo noch so auftun oder gerade wenn Bäume umfallen, ne, dann drehen sich die Wurzeln um. Früher wurde ja sehr viel Müll, auch so wie Sperrmüll einfach in den Wald geschüttet, alte Reifen und sowas. Da hat man viel mehr gefunden als heute. Aber es ist nach wie vor ein Thema. Also da komme ich nochmal auf den Luxus unserer Waldarbeiter zu sprechen. Die sorgen schon dafür, dass auch ganz viel Müll entsorgt wird tatsächlich. Weil Müll ist ja nicht nur das, was Leute wegschmeißen, sondern auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Stück Wald, was mal eingezäunt war mit einem Wildzaun, damit sich die Bäume gut entwickeln können, irgendwann ist der Wald ja dem Zaun entwachsen und dann muss auch der Zaun wieder entsorgt werden. Das macht also auch viel Arbeit. Das ist sehr sperrig. Dafür sorgen die, dass das auch wieder aus dem Wald tatsächlich kommt. Das ist wieder so die Gegenaufgabe. Und ansonsten machen wir meistens ein, zwei Mal im Jahr eine Aktion, wo wir gezielt als Jägerteam bei uns im Revier Müll sammeln.
Ja, wie reagiere ich eigentlich so im Generellen beim Autofahren zum Beispiel, wenn ich einen Wildunfall habe? Und hattest du auch schon mal so einen Unfall?
Wir haben einmal eine Sau ganz, ganz leicht touchiert und die ist dann aber trotzdem putzmunter weitergespackt sozusagen. Also da hatten wir nur mal so ein paar Haare dran. Ansonsten, im Wildunfall ist halt immer was Heikles, ne? Also in der Regel bin ich da erstmal verantwortlich, den Revierinhaber zu informieren, beziehungsweise meistens kenne ich den ja nicht, ist der Anruf bei der Polizei das Mittel der ersten Wahl und die kümmern sich dann entsprechend weiter. Es kommt auch immer darauf an, je nachdem, liegt das Tier tot da oder hat sich das verletzt irgendwo hingeschleppt, wie das dann weitergeht. Ne? In der Regel ruft man dann den Jagdausübungsberechtigten, so heißt das so im Fachjargon, dann an. Und der ist dafür verantwortlich zu gucken, ist das Tier tot, ansonsten muss er es eben erlösen. Du selber hast den Stress mit deiner Versicherung, musst dann anrufen und machen und es ist auch sehr gefährlich, wenn du jetzt versuchst, das Tier quasi, wenn dann das Reh springt jetzt über die Straße und du willst dem vielleicht noch ausweichen und machst dann ein wildes Manöver und gefährdest dich und vielleicht auch den nachfolgenden oder gegenüberliegenden Verkehr. So hart wie das klingt, im Zweifelsfall nimm das Reh. Und insgesamt sterben tatsächlich auch die meisten Tiere nicht durch die Jagd, sondern durch Verkehrsunfälle. Also es macht durchaus Sinn, immer dann, wo Schilder aufgestellt sind, wo darauf hingewiesen wird, dass hier wild die Straße kreuzt, einfach ein bisschen langsamer zu fahren, besonders eben in den Morgen- und Abenddämmerungsstunden oder im Sommer, wenn die voller Hormone sind und nicht wissen, wohin, dann kreuzen die auch sehr gerne die Straßen. Und letztlich finde ich den Vergleich immer ganz schön. Wir haben unsere Straße im Wohnzimmer der Tiere gebaut. Ne? Das ist denen ihr Revier und nicht unseres. Aber Wildunfälle an sich, im Zweifelsfall immer jemanden anrufen, nicht einfach weiterfahren.
Gibt es jetzt insgesamt irgendwas, was du den Zuschauern mitgeben kannst?
Tja, hört mal einen Podcast. ich könnte jetzt sagen, esst mehr Fleisch, aber dann meine ich natürlich eher, esst bewusster Fleisch oder verwertet Lebensmittel insgesamt mit mehr Achtung. Wenn ich also sehe, wie so ein Tier gelebt hat, wie lange es braucht, um sich zu entwickeln, dass es überhaupt Speck auf dem Rippen hat, um das mal so ein bisschen laissez-faire auszudrücken, da habe ich Achtung davor. Und da weiß ich auch, ich kann eigentlich nicht jeden Tag Fleisch essen, ne? Und mein Umgang damit ist tatsächlich viel bewusster geworden. Ich bin sehr dankbar, wenn ich ein Stück Wild erlegen darf. Das finde ich ist ein Privileg. Und auch das, was wir Jäger insgesamt tun, die Rolle, die wir einnehmen, sei es im Naturschutz, sei es in der klassischen Jagd, also ist doch sehr umfangreich. Und ich würde mir wünschen, dass Leute, die zu Gast im Wald sind, sich auch als Gast benehmen. Angefangen von, ich bleibe auf den Wegen, bis hin, ich schmeiß keinen Müll weg und ich mache vielleicht einfach ein bisschen weniger Krach. Und das gelingt eigentlich ganz gut, wenn man sich vorstellt, wie wäre das, wenn bei mir wildfremde Leute durch meine Wohnung latschen, einfach was fallen lassen und richtig schön Krach machen. Und das egal wann, ob ich schlafen möchte oder nicht, egal ob ich Kinder habe oder nicht. Ja, das wäre schön, wenn es das gelingt mit ein bisschen mehr Rücksicht auf die Natur, egal ob Baum, Strauch oder Tier, durchs Leben zu gehen. Das wäre toll.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende von unserer heutigen Podcast-Folge.
Schon am Ende? Wir haben fast 2 Stunden, schätze ich. Nein.
Nur 1 Stunde und 10 Minuten sind es ungefähr. Pi mal Daumen. Wir bedanken uns natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute übers Jagen zu informieren. Mhm. Wenn ihr noch mehr hören wollt, liebe Zuhörer, dann schaut gerne auf dem Podcast-Kanal von Anja vorbei. Jagdfieber heißt er. Da könnt ihr euch noch 57 weitere Folgen anhören, wo es ums Thema Jagen geht. Ich weiß nicht, möchtest du noch etwas über deinen Podcast erzählen?
Ja, der Podcast ist natürlich für alle eine Fundgrube, die sich in der Ausbildung befinden. Das heißt, sehr viele Jungjäger hören sich den Podcast an. Ich habe aber auch immer mal wieder jemanden zu Gast. Das heißt, wenn einer der Hörer von Professor Emo Lust hat, auch mal zu Gast bei mir zu sein oder sich auszutauschen, ist er herzlich eingeladen. Ich sage vielen Dank an Florian und seine reizende Begleitung für die nette Anmoderation und die vielen doch sehr abwechslungsreichen und interessanten Fragen. Das habt ihr toll gemacht.
Ja. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Horido und Weidmannsheil.